Wir sind SBS German. Weitere Inhalte finden Sie auf sbs.com.au/German.
Fakten, Zahlen und Daten, die prägen unsere Welt. Doch ihre Flut, die ist oft überwältigend. Simon Küstenmacher, Mitgründer von The Demographics Group in Melbourne und einer der führenden Data Science Influencer weltweit, ordnet sie ein. Ich habe mit ihm über Wohnraumkrise, Wirtschaft, Energie, Zukunft, künstliche Intelligenz und noch viel, viel mehr gesprochen. Und jetzt hören Sie hier den ersten Teil einer dreiteiligen Gesprächsreihe. Bei mir ist jetzt Simon Küstenmacher. Simon, vielen, vielen Dank, dass du die Zeit nimmst, mit uns zu sprechen.
Ja, immer gerne.
Demografie, demografische Daten, das ist deine Welt, da steigst du ein, wird immer wichtiger, diese Flut an Daten, die erhoben werden kann und konstant erhoben wird, ja auch zu interpretieren, zu deuten, zu verstehen und dann auch zu erklären für normalsterbliche Menschen. Insofern sind wir sehr, sehr dankbar, dass es Menschen wie dich gibt, die uns dabei helfen, diese ganzen Daten zu verstehen. Ja. Und es gibt natürlich einige Themenbereiche, die jetzt schon seit einiger Zeit wirklich sehr, sehr wichtig sind für die Durchschnittsmenschen in allen Ländern. Was ich neulich so beim Autofahren mich gefragt habe, ist, wie kann es eigentlich sein, das ist doch Wahnsinn, dass diese Probleme, die es gibt, Lebenserhaltungskosten, Wohnraumkrise, die ziehen sich komplett über den gesamten Globus, also die fanden parallel statt, was ich eigentlich ziemlich unfassbar finde, also dass quasi die Probleme, die Australiens Bevölkerung hat, komplett sich gleichen in Teilen mit dem Problem, die europäische Bevölkerung hat oder Menschen in Deutschland, Österreich oder der Schweiz. Ja. Ich glaube, das war nicht immer so und ich finde es sehr, sehr interessant, dass das wirklich gerade so parallel abläuft, dass man global wirklich dieselben Probleme hat, nicht ähnliche, sondern wirklich genau dieselben Probleme. Wie beobachtest du das? Woran liegt das?
Ja, so. Wir haben auf jeden Fall, ich gehe immer gerne von der entwickelten Welt, also quasi die reichen Developed Nations, wie wir immer sagen, haben erstmal die gleichen Probleme, also die westliche Welt sozusagen, weil bei uns ist also Wohnraum, Häuser werden immer teurer, das ist auch mittlerweile ein Investment, mehr als nur ein Gut. Wir haben eine Verknappung von Land in vielen Gegenden, wobei das natürlich immer unterschiedlich ist, auch wenn du dir anguckst, den Wohnraum. In Australien wird es eigentlich überall teurer, weil wir überall Wachstum haben. Aber dann in Deutschland haben wir Regionen, wo Bevölkerungsschrumpfung stattfindet. Also du findest nach wie vor irgendwo in einem kleinen Dorf in der Uckermark findest du affordable Wohnraum. Also ja. Findest du bezahlbaren Wohnraum. Das ist kein Problem. Du hast da halt nur keinerlei Supermärkte, keinerlei Ärzte und keinerlei Jobs in der Nähe. Aber die Bude kannst du dir leisten. Das haben wir mittlerweile nicht mal mehr in Australien. Also wir finden nicht mal mehr irgendwelche kaputten Gegenden, wo es billigen Wohnraum gibt, ja. Weil wir überall Wachstum haben. Das ist der Unterschied. Deutschland hat ein bisschen Wachstum. Das ist durch Migration gesteuert. Australien hat sehr viel Wachstum, auch durch Migration. Aber der Unterschied zwischen der Migration in Deutschland und Australien ist, dass wir gesteuerte Migration haben in Australien. Das heißt, Australien ist hat die volle Kontrolle darüber, wer in das Land kommt und wer nicht. Wir können sagen, wir wollen weniger oder mehr Migranten, aber wir haben die Kontrolle drüber. In Deutschland ist es sehr viel ungesteuerter. Da kommen Migranten, die wir also im Grunde nicht eingeladen haben, aber die kommen halt. Und dann geht es darum, boah, jetzt müssen wir die irgendwie integrieren, weil die haben wir nicht gezielt geholt wegen einem Job, den wir zu füllen haben oder weil wir sie als internationale Studenten haben wollen. Also das ist schon mal deutlich komplizierter, die Migration in Deutschland, als es in Australien ist. Aber manche Einflüsse, die die Migration hat, wie zum Beispiel steigende Wohnkosten, das ist dann doch gleich in Deutschland und Australien.
Ja, und selbst in Städten, also ich bin Hamburger Jung, die Hansestadt Bremen gleich nebenan, die ja. Hängt wirklich durch und das nicht erst seit ein, zwei Jahren, sondern genau, wie du auch angesprochen hast, Jobausblick, abgesehen von Becks und vielleicht dem Bremer Hafen oder so wird es dann irgendwie knapp. Eine Universität gibt es auch, aber die Stadt ist komplett klamm. Also da gibt es wirklich eine Stadt, ein Mini-Hamburg, wie einige sagen, was da quasi brach liegt, mehr oder weniger. Und das finde ich eigentlich ganz spannend, was du angesprochen hast, dass in Australien das wirklich durch die Bank weg ist. Also ich war hier neulich nördlich von Sydney an der Central Coast, Long Jetty, so ein Ort. Ja. Also ich sag mal so, sehr einladend sieht es da teilweise nicht aus, aber die Durchschnittspreise für Häuser gleichen sich komplett mit anderen Regionen. Da ist die Frage, wie sustainable ist das? Und die zweite Frage daran geknüpft, wenn wir hier diesen Tab haben, den wir auf- und zumachen können, wenn es um Migration geht, wie kann es denn überhaupt dazu kommen, dass wir jetzt so eine Wohnraumverknappung haben? Ich meine, wir können das ja angeblich steuern, dann hätte man es ja auch besser machen können.
Ja, also da ist meine ganz geradlinige These ist, dass Wohnraum ist, es ist absolute Absicht, dass das unbezahlbar ist, der Wohnraum. Das ist politisch so gewollt. Das ist ganz, ganz wichtig zu wissen, es ist kein Versehen. Also John Howard, der alte Prime Minister von Australien, hat eben so schön mal gesagt, dass er hat niemals einen Wähler getroffen, der sich darüber beschwert hat, dass sein Haus mehr wert ist. Und dann musst du eben gucken, für wen machen wir Politik? Also wir machen auf jeden Fall Politik nur für Leute, die wählen. Das heißt also, die unter 18-Jährigen, die sind, die brauchen wir nicht. Die Leute, die hier temporär wohnen, die brauchen wir nicht. Die Leute, die hier permanent wohnen, aber keinen Pass haben, weil sie nur permanent resident sind, die brauchen wir auch nicht. Das heißt also, ein australischer Politiker macht Politik für 64% der Bevölkerung. Und von diesen 64%, die wählen, ist nur ein Viertel sind Mieter. Und warum sollte ich für die den Wohnraum bezahlbarer machen? Das ist eine kleine Minderheit. Die größte Anteil der Australier besitzen ihr Haus oder sie haben ein Mortgage auf ihr Haus. Das heißt also, sie wollen eigentlich, dass das Ding höher, dass die Hauspreise hochgehen, weil dann werden sie reicher. Das finden sie gut. Also musst du eigentlich das weitermachen, politisch gesehen. Ja, weil wenn du irgendwie eine Politik vorschlägst, die die Hauspreise runtermacht, dann finden das die 25% gut, die niedrigen Hauspreise wollen. Aber der Rest findet das natürlich ganz doof. Und das hat eben vor ein paar Jahren Bill Shorten mal gemacht, wo er hier also nicht gewählt wurde. Da sagen wir, Bill Shorten lost the unlosable election. Also der hat es wirklich geschafft, eine Wahl zu verlieren, wo eigentlich der sichere führende Kandidat war, weil er irgendwie vorgeschlagen hat, dass Hauspreise vielleicht doch runterkorrigiert werden sollten durch seine Politik. Und das ging halt nicht, das ging nicht gut. Und seitdem hat jede Party in Australien, jede Partei hat diese Lehren gelernt und weiß jetzt, wir machen diese Preise nicht runter. Wir lassen Hauspreise schön teuer sein. Aber man kann halt auch nicht sagen zu den 25%, well, blöd für euch, werdet halt reicher. Sowas kann man auch nicht sagen, sondern dann muss man denken, boah, das wäre denn cool, es wäre super cool, wenn wir es irgendwie schaffen würden, eine Politik irgendwas zu erfinden, was so ausschaut, als würde es Hauspreise nach unten drücken, aber in echt drückt es die Hauspreise nach oben. Und das ist zum Beispiel, was wir hier als First Home Buyer Grants bezeichnen, ja, ja. Wo du den jungen Leuten gibst du 10.000, 20.000 Dollar und sagst, benutzt das, um euch ein Haus zu kaufen. Das weiß der Markt natürlich sofort. Der Markt, der nimmt das gleich mit ein und treibt dadurch automatisch die Preise hoch. Also damit verbrennst du öffentliches Geld, nur damit du Hauspreise hoch treibst, damit es so ein bisschen so ausschaut, als würdest du irgendwie den Wohnraum bezahlbarer machen wollen. Das ist komplett idiotisch. Aber wir haben dann noch so andere Vorschläge gehabt, wo wir unsere Super for Housing, wo wir unsere Renteneinzahlungen jetzt auf einmal auch für ein Haus verwenden dürfen. Da verschwenden wir unser eigenes Geld, unser eigenes Rentensicherung verschwenden wir darauf, dass wir den Preis für unser Haus nach oben treiben. Das ist Wahnsinn. Und wir haben immer mehr Policies in Australien, die genau das machen. Also das muss man als allererstes festhalten. Wohnraum ist unbezahlbar bei Design. Und so ist es halt. Und dann muss man eben gucken, ja, was ist halt dann auch super praktisch, wenn du so Migrants hast, auf die du deuten kannst und sagen kannst, das sind wegen denen ist das so teuer. Und das macht ja auch irgendwie Sinn, wenn du sagst, wir nehmen 100.000 Migranten weg jetzt jedes Jahr, dann brauchen wir 40.000 weniger Häuser, müssen wir bauen für die.
Ja.
Und dann sagst du, ja super, das macht ja dann den Wohnraum wohl bezahlbarer für die Australier. Aber dass das sicherlich der Fall ist, kann man auch nicht sagen, weil während der Pandemie hatten wir negative Zuwanderung in Australien. Ja. Wir haben mehr Leute das Land verlassen, als reingekommen sind. Und in der Zeit hatten wir auch dann extrem hohen Preisanstieg gesehen im Wohnungsmarkt. Mhm. Und das ist natürlich auch nicht die Lösung. Also, aber es ist halt so schön, weil du dann sagst, ja, da haben wir jetzt also den Sündenbock schon mal ja, angezeigt, die Migranten, und dann haben wir das Thema Hauspreise auch abgehakt.
Ja.
Und dann müssen wir gar nicht drüber reden, dass wir halt als Parteien selber dazu beitragen, dass das teuer ist. Also das ist wirklich relativ perfide, dieses System. Und wenn wir sagen, ja, politisch gesehen sollen wir uns nicht so viel Sorgen machen um die 25%, es ist halt auch nicht richtig, weil die hohen Hauskosten, die haben dann doch ziemlich Probleme. Also wir wissen zum Beispiel, dass wenn die Hauspreise immer höher gehen, dann steigt sowas wie Armut steigt an, das ist teuer, dann steigt sowas an wie Foster Children, Domestic Violence, ja, all diese lustigen Sachen, ja, die gehen halt automatisch nach oben, das wissen wir.
Ja.
Und das ist auch mit dann indirekten Kosten für den Staat verbunden, aber das sagen wir halt, mei, solange das System mehr höhere Hauspreise will, so lassen wir es halt.
Ja, aber dann kann man schon festhalten, dass der Australian Dream by Design gekillt wurde, und wie man hat so schön gesagt, the housing market is the Australian economy. Was für einen Weg gibt's denn daraus? Weil es ist ja, also ich würde dem zustimmen, das ist ja de facto belegbar, dass wenn wir diesen Markt quasi entschärfen und da ein bisschen Druck aus dem Kessel nehmen, was ist denn mit den Menschen, die unfassbar hohe Mortgages aufnehmen mussten, um überhaupt reinzukommen, und Inflation spielt auch eine große Rolle. Also gibt's da überhaupt einen Weg raus, deiner Meinung nach?
Ja, also wenn du es eben sagen willst, du möchtest Hauspreise, du möchtest das mehr bezahlbar machen. Dann was unbedingt vermieden werden muss, ist ein Crash, wo du sagst, jetzt beim nächsten Dienstag sind die Preise 33% weiter unten.
Ja.
Das wäre eine Katastrophe. Ja, also was wir machen müssen bei Design, ist, dass wir es schaffen, dass die Hauspreise ein mini bisschen weniger ansteigen, als es die Gehälter tun.
Ja.
Also das bei Design, man könnte das machen, wenn man es wollte. Aber dann erzeugst du weitere Probleme, weil du lernst, okay, dieser Housing Market ist nicht nur politisch wichtig. Das ist auch eine wichtige Geldquelle. Wenn du dir die Staaten anguckst, es ist von New South Wales, Queensland, das ist alles ein bisschen unterschiedlich, aber ungefähr 50-60% des Geldes, das der Staat einnimmt, ist property-related taxes. Also es ist direkt an den Housing Market gebunden. Dann musst du also überlegen, okay, das ist kein Problem, weil wenn die Hauspreise sinken, dann verdienen sie halt weniger Geld dadurch, dann musst du aber irgendwo eine andere Steuer erhöhen. Das ist ja kein Problem, dann denkst du dir irgendwas aus, ja, ein Land Tax zum Beispiel könntest du machen, boah, aber ein Land Tax, das wäre halt sehr, sehr unattraktiv, weil du ja dann zu den 75% der Wähler, die Land besitzen auf irgendeine Art und Weise, sagst, jetzt ziehen wir ein paar Steuerdollar dafür ab. Das ist auch sehr unbeliebt. Aber man könnte es machen. Also man könnte Hauspreise drosseln, wenn man es wollte. Aber um das zu machen, müsstest du halt den Mut haben, zu sagen, wir müssen irgendwo gleicherhand nochmal eine Steuer erhöhen. Also es geht nicht darum, dass wir hier ganz ernst über eine Steuerreform reden. Und das hört sich immer wahnsinnig langweilig an.
Ja.
Steuerreform. Ja. Aber das sind halt wirklich große Fragen. Weil du musst dir überlegen, als in jedem Budget, was jedes Jahr gemacht wird, braucht der Staat ja Geld. Und was auch immer es ist, der braucht ein paar hundert Billionen Milliarden Dollar, soll er haben. Und woher kriegen wir sie? Und wir kriegen das hauptsächlich momentan von Income Tax, also von Gehaltssteuern. Und dann sagen wir eben, das sind über 50%, die wir davon bekommen. Und das heißt also, dass die ganzen Arbeiter werden sehr, sehr hart rangenommen dadurch. Und wenn du halt keine Einkommen hast, kein Gehalt, wenn dein Einkommen durch sowas ist wie deine Rente, durch sowas wie Vermögen, dann bist du da ziemlich fein raus. Und das musst du halt machen. Du musst halt irgendwie dahin kommen, dass du sagst, wir müssen die Rentner ein bisschen mehr rannehmen und die Reichen ein bisschen mehr rannehmen. Das ist natürlich politisch eine Katastrophe, sowas durchzubringen.
Ja, klar.
Ne? Aber auf irgendeine Art und Weise müssen wir das machen. Weil ansonsten kippt so eine Gesellschaft. Und das merkt man eben jetzt gerade in Europa, das merken wir in Frankreich, in Italien, in Deutschland sehr, sehr schön, dass die das immer blöder finden. Dass die eben sagen, ja, irgendwie dieses System funktioniert nicht für uns. Und wenn du findest, dass dieses System nicht für dich funktioniert, dann wählst du halt auf einmal mehr radikale Parteien. Ja? Die AfD in Deutschland hat sehr, sehr große Wählerschaft mittlerweile, ist natürlich, wenn du ihre Rentenpolitik anguckst, also es kann nicht ernst zu nehmen sein. Das ist vollkommen unrealistisch. Da war kein Mensch mit einem Taschenrechner dabei. Das funktioniert nicht, aus die Maus, ja.
Ja.
Aber na gut, dann machst du halt solche Vorschläge und du wirst gewählt. Also so schaffst du das, dieser Populismus. Und der steigt halt an. Der steigt auch in Australien an.
Ja.
Aber in Australien sind wir deutlich sicherer dem politischen Populismus gegenüber, weil wir ein anderes Wahlsystem haben. Das hat mich, als ich vor 18 Jahren nach Australien bin, auch ein bisschen erst überrascht, dass es hier Wahlpflicht gibt. Das fand ich irgendwie wahnsinnig. Da
Ja.
dachte ich, boah, jetzt
Ja.
zwingst du die Leute zu wählen. Dann denkst du, das ist doch ein Privileg zu wählen. Die Leute, das soll man doch irgendwie, als Zivilgesellschaft wertschätzen zu wählen. Dann zwingst du einfach die und dann gehen irgendwelche so Eierköpfe wählen, die so gar keinen Bock haben. Fand ich erst doof. Ich bin mittlerweile ein absoluter Fan davon, weil wir eben wissen, dass die politischen Extreme, also die politisch linke und die politisch rechte Extremversion, die wählen immer. Die sind motiviert. Ja, die kommen. Die Leute, die nicht wählen, das sind die Leute der Mitte. Also wir sehen zum Beispiel, in Australien haben wir weit über 90% Wahlbeteiligung. Wenn wir keine Wahlbeteiligung, keine Wahlpflicht hätten in Australien, bin ich mir sicher, dass wir Wahlnummern hätten wie in den USA, so um die 60%, wenn es hochkommt. Und diese 30% plus Wähler, die wir verlieren würden in einem anderen System, das wären hauptsächlich Labour Party und Liberal Party, Coalition Voters, die wir verlieren würden. Und dann wäre das System auf einmal viel mehr radikaler. Und wir haben natürlich Preferential Voting in Australien. Das heißt, dass wenn du so eine kleine Quatschpartei wählst, dann geht deine Stimme halt doch irgendwann mal zu Labour oder Liberal, wen auch immer du magst. Ja?
Ja.
Und das ist super, weil da geht es halt nicht verloren, deine Stimme. Ja, das heißt also mittlerweile, wenn du eine Kleinstpartei wählst in Deutschland, irgendwie so eine kleine Öko, also nicht die Grünen, sondern so eine kleine Öko, die ÖDP oder wie die heißt,
Ja.
das ist Österreich, ja, wie auch immer die heißen, ja, oder du wählst halt die FDP mittlerweile, dann ist deine Stimme einfach futsch.
Ja.
Und die zählt nicht. Und du sagst, ja, boah, wie ist denn das? Und das ist halt ein systemisches Design, so ist das halt. Und wir in Australien werden weniger schnell die politische Radikalisierung sehen, als es woanders der Fall ist. Das heißt aber natürlich nicht, dass das nicht kommt. Wir sehen das schon. Wir sehen schon auch innerhalb der Parteienlandschaft eine Bewegung, einen Schwung nach rechts. Das gibt's schon. Es ist schon echt. Aber es ist deutlich weniger ernst zu nehmen, als das hier der Fall ist. Aber ich bin eben immer hier, ja, am Alarmglocke läuten für die Labour und Liberal Parties, dass die eben glauben, dass sie für immer wichtig sind. Und die können auch sterben in Australien. Also ich halte es für relativ wahrscheinlich momentan, dass in 6 bis 7 Wahlzyklen, also 18 bis
Ja.
21 Jahre, wir wählen alle 3 Jahre hier, gibt es Labour und Liberal, die werden keine Prime Minister mehr stellen. Weil
Wow.
wir haben jetzt 1987 bei der Wahl haben 2% der Australier für Third Parties gewählt, also für irgendwen, der nicht Labour und Liberal ist. Jetzt bei der letzten Wahl waren es 34%, also ein Drittel ungefähr. Es ist also kein Zwei-Parteien-System mehr. Die dritten Parteien, so kollektiv, die machen mittlerweile eine ganze Partei aus. Und wenn du dir anguckst, also es gibt ein Ding, das heißt die Australian Election Study. Nach jeder Wahl werden 3000 Australier in großem Detail befragt über ihre politischen Ansichten und Wahlverhalten. Und die schnelle Zusammenfassung ist, dass alle Leute unter 45 hassen Labour and Liberal. Und die haben also keine Loyalty mehr zu der Party, die wählen nicht wiederholt die gleiche Party. Und vor allem wählen sie nicht Labour oder sie wählen nicht Liberal, sondern wenn du jetzt sagst, Anthony Albanese mit seiner Labour Party steht da und sagt, er hat mit großem Abstand die Wahl gewonnen,
Ja.
dann ist es schon irgendwie richtig, aber es ist auch falsch, weil die allermeisten Labour-Wähler haben nicht für Anthony Albanese, sondern gegen Peter Dutton gewählt. Und das ist ein Unterschied. Ja, es macht keinen Unterschied, wer dann der Chef ist, aber es macht einen Unterschied insofern, dass du weißt, wir wählen nicht für eine Politik, wir wählen gegen eine andere Politik. Und mein einfacher Forecast ist, dass wir jetzt sagen, mit jeder Wahl sterben 3 Jahre alte, loyal Labour and Liberal Voters. Und dann nehmen wir 3 Jahre junge Wähler mit rein, die Labour und Liberal abartig finden.
Ja.
Und wenn du das mal lang genug machst, dann sind die zwei großen Parteien futsch. Also meine wirklich große Nachricht an die zwei großen Parteien in Australien ist, ihr müsst radikal Politik für die Jungen machen, jetzt. Sonst gibt es euch in 20 Jahren nicht mehr. Und das ist überhaupt nicht der Fall. Also es sind absolute Traumtänzer, die vollkommen blind in die Zukunft steuern. Es ist Wahnsinn. Ja,
Ja.
ich spreche mit vielen Local MPs, also Abgeordneten, und so im Einzelnen checken sie es. Ja, wenn du sie 1:1 hast, aber dann siehst du halt, dass sie nach wie vor immer noch genau, wie die Partei es will, wählen und Sachen machen und dann geht's auch weg. Es ist ein relativ schwieriges Problem, das zu lösen. Und ich würde sagen, dass Australien sehr viel besser bedient wäre, wenn sie es schaffen, dass die zwei großen Parteien weiterhin in der Macht bleiben.
Das sagt der deutsche Datenanalyst Simon Küstenmacher und dies war der erste Teil einer dreiteiligen Gesprächsreihe, die Sie hier bei uns im Programm hören. Weitere Informationen zu Simons Arbeit finden Sie auch auf der Website von The Demographics Group unter tdgp.com.au.
Liken, teilen und kommentieren Sie unsere Inhalte bei facebook.com/sbsgerman.